Hi, hier ist Nadine von krachfink.de. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 9 gelandet. Heute mit Vincent, auch bekannt unter dem Pseudonym Voll-Vincent, das er als Fotograf benutzt. Er ist Fotograf, Videograf, Autor und Musiker. Und über all diese Dinge haben wir heute gesprochen. Viel Spaß damit. Hi Vincent, meine Einstiegsfrage für dich lautet: Magst du es denn selbst gerne fotografiert zu werden?
Gut, dass du fragst. Hallo Nadine. Ich wurde tatsächlich heute fotografiert von einem Fotografen, der sich gerade durch Deutschland rumtingeln lässt und von allen möglichen Menschen Fotos macht. Und so eine Projekte gehören einfach unterstützenswert. Und es ist tatsächlich sehr schwierig, wenn man die ganze Zeit hinter der Kamera steht, sich gut verstecken kann, andere davor ziehen kann. Aber es ist eine unfassbar gute Übung, auch mal vor der Kamera zu stehen und zu sehen, wie sich die Leute überhaupt fühlen, was man besser machen kann und so weiter.
Ja, also wer jetzt ein bisschen kombinieren kann, wird wahrscheinlich schon erahnen. Du bist heute in deiner Funktion als Fotograf da. Ich stelle dich mal kurz vor. Also dein Name ist Vincent. Man kennt dich unter dem, ja, man kann schon sagen, Pseudonym Voll-Vincent. Du bist aber auch Musiker, Gitarrist in der Band Verderber und bei der Band Oak. Ich glaube, zwei Bands, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten auf den ersten Blick. Bist Fotograf, Videograf, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob es auch wirklich so heißt. Und du bist auch Autor, das heißt, du hast schon sehr viele Interviews geführt und auch Reviews geschrieben und Berichte und warst auch mit Bands auf Tour. Das heißt, dieses ganze komplette Musikpaket ist dir vertraut. Und warum du jetzt heute da bist, ist, dass ich einfach gern mehr darüber erfahren möchte, wie du überhaupt von diesem, überhaupt mal in diese Musikschiene gekommen bist. Also vielleicht wirklich so ganz grob mal anfangen, wie du überhaupt angefangen hast, über Bands zu schreiben und dich dafür zu interessieren, da ein Teil davon zu sein.
Puh, gute Frage. Da muss ich gerade wirklich zurückdenken. Grundstein war auf jeden Fall ein Praktikum beim Metal Hammer, dem größten Metal-Magazin in Deutschland und Hard Rock. Das kam aber nicht einfach so. Ich habe tatsächlich versucht, irgendwas Soziales zu machen und mich sehr lange damit informiert und recherchiert. Und die eine Nacht, weiß ich noch genau, da habe ich irgendwie 5, 6 Stunden recherchiert und nichts hat gepasst. Und überall musste man bezahlen, um überhaupt im sozialen Bereich tätig zu sein. Und dann hat es mir irgendwie gereicht. Ich habe so ein bisschen rumgescrollt im Internet, auf Metal Hammer bin ich gegangen und dann habe ich überlegt, eigentlich könnte man doch auch da arbeiten vielleicht. So, habe geguckt, tatsächlich Praktikumsausschreibung, Mail hingeschrieben und irgendwie hat es dann geklappt, dass ich da wichtig war oder auf dem Schirm zumindest von den Leuten. Und eine der ersten Fragen kam schon übers Telefon und die war irgendwie, also ich erzähle es ein bisschen aus dem Nähkästchen, why not? Die war dann so, hörst du denn auch Metalcore? Und dann war ich so, puh, das ist doch bestimmt eine Fangfrage für so ein alteingesessenes Magazin wie Metal Hammer. Und ich wollte schon reflexartig sagen, nee, nee, ich kenne all das alte Zeug, all Metallica und so. Aber dann habe ich gedacht, ja, höre ich sehr gern. Und tatsächlich war das Einstellungsmerkmal, weil die Leute alle nicht so Ahnung hatten davon und ich halt als junger Bub da irgendwie besser drin war. Und ja, dann gab es ein sehr interessantes Bewerbungsgespräch auf dem Wacken, das mehrfach verschoben wurde, zwecks viel zu tun da. Und
Oder
am letzten Tag,
besoffen.
ja, ich weiß nicht, was die Herren gemacht haben, aber ich habe dann gedacht, nach der dritten Absage irgendwie, okay, jetzt besaufe ich mich einfach, jetzt reicht's, ich kann nicht jeden Tag hier halbwegs nüchtern sein, nur weil ich irgendwann das Bewerbungsgespräch habe. Und dann kam es wirklich, los, komm mal her zum Bus, ich möchte mit dir das Bewerbungsgespräch führen. Und dann war ich hackedicht und habe noch ein Bier gekriegt vom Chefredakteur damals, Christoph Leim. Und auch da dachte ich schon wieder so, Fangfrage, willst du ein Bier? Nee, tatsächlich hatten die einen eigenen Bierzapfhahn. Ich habe mir gegönnt und bestochen damit, dass ich besoffen noch halbwegs reden konnte und wurde eingestellt. Und ab erst dann kam ich so rein und erst in diese ganze Musikding, klar war das Hobby und Leidenschaft davor, aber hatte ich nicht gedacht, da zu arbeiten. Und ja, dann war es erstmal 4, 5 Monate knallhartes Buckeln als Praktikant. Und erst dann habe ich, glaube ich, mein erstes Interview geschrieben. Ich glaube, mein allererstes war mit Gotthard und dann kam bald zügig Caliban.
Okay, also Gotthard ist ja jetzt aber kein Metalcore. Da musstest du dich
Nee, aber das.
wahrscheinlich. Da musstest du dich
Nee, das war
wahrscheinlich
schon
erstmal
witzig.
reinknien, ne? Erstmal rein recherchieren.
Ja, das war aber nur ein ganz kurzes Interview. Deswegen war es erstmal zum Gucken, ob ich überhaupt fähig bin.
Und dann hast du das ja ziemlich lange gemacht, also nicht nur für den Metal Hammer, sondern du hast, ich würde, also auf jeden Fall mehrere Jahre lang geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du es noch heute machst. Und irgendwann, also wir kennen oder haben schon längere Zeit Kontakt. Ich würde echt schon sagen, bestimmt schon 5 oder 6 Jahre, wenn nicht sogar noch länger ist das jetzt. Und irgendwann hat sich das auf einmal so gedreht. Dann hat man mitgekriegt, ach, der Vincent, der hat jetzt irgendwie so mit dem Fotografieren angefangen. Und dann ging das aus meiner Sicht total schnell, dass du dich da so extrem reingekniet hast. Also es gibt ja schon einen großen Unterschied von Recherchieren und Schreiben und Fotografieren. Das ist ja, es findet zwar im gleichen Bereich statt jetzt in deinem Fall, aber es sind ja 2 vollkommen verschiedene Sachen. Wie bist du denn dann von dem einen zum anderen gekommen?
Oh ja, jetzt muss ich wieder groß ausholen. Also ich habe dann 4 Jahre lang tatsächlich journalistisch gearbeitet, nur über ganz viele verschiedene Portale und Magazine. Das waren, weiß ich nicht, solche Zeiten 13 verschiedene pro Monat. Und ein absolutes Hin und Her, ein absolutes Geraffel. Ich meine, du bist ja auch Alleinherrscherin deiner Seite und da ist ja einiges zu tun. Du kannst dir ja vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt.
Ja, und es ist und ja noch nicht mal alles. Genau.
Nee, das ist noch nicht mal alles. Jetzt machst du noch den Podcast und alles. Und ja, dann ist irgendwie der Tag rum und dann fällt dir ein, oh verdammt, du musst noch 8 Reviews schreiben. Und dann ist eine Nachtschicht und das war einfach ein absoluter Arbeitsaufwand für minimales Honorar, damals schon. Und selbst wenn man dann sich langsam so einen Namen erkämpft hat über Jahre harten Buckelns, da gab es so einen Schwund der Printmagazine, die wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Alles wurde online digital, es gab keine richtigen Bezahlmethoden online, die Magazine haben abgebaut, die Zeitungen starben. Ja, das hat man dann deutlich gespürt, wo man eh schon so knapp dran war irgendwie, dass man gerade so davon leben konnte. Und dann wurden die Honorare nochmal halbiert. Und da habe ich gedacht, ei, jetzt reicht's, das kann ich nicht weitermachen. Das ist nun mal nicht mehr das Medium, was aktuell ist. Die Leute haben keinen Bock zu lesen. Und ich selber habe auch gar nicht mehr so gelesen oder beziehungsweise nicht Magazine. Mhm. Vielleicht Bücher, ja klar, aber nicht Magazine oder Zeitungen. Und da habe ich gedacht, naja, was ist wohl eher das Medium? Es war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, dann in Richtung Fotografie zu gehen. Einfach aus dem Sinn, dass es halt mehr gefragt ist. Instagram ist gerade ziemlich aufgelebt. Das müsste dann vor 4 Jahren, also natürlich war es schon eher da, aber da hat so ein bisschen den ersten Peak erreicht. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, einfach mal reinhauen. Verdienst gerade eh nicht so viel mit dem Journalismus. Das kann dir noch ein bisschen den Arsch retten über die nächste Zeit.
Aber hattest du irgendwie schon Ambitionen zu fotografieren? Bist du irgendwie als kleines Kind mit so einem riesen Plastikfotoapparat durch die Gegend gerannt und hast genervt? Oder hast du wirklich einfach gedacht, boah, ich probier's mal schauen? Also weil anscheinend war dir ja klar, du möchtest aber in diesem Konzert-Live-Musikbereich bleiben, ne?
Naja, so, das war klar in dem Sinne, dass ich ja nun mal da die ganzen Connections hatte, die durch die jahrelange Arbeit im Musikbereich journalistisch, wie auch für die Labels oder für Pressestellen habe ich ja auch dann Texte verfasst, wie Biografien und so. Da ist natürlich einiges an Kontakten gewesen. Das war natürlich dann irgendwo ein glücklicher Umstand, der mir da ein bisschen gute Bahnen vorgelegt hat. Früher fotografiert tatsächlich als Kind mal mit Analog, aber das war nicht der Rede wert. Und dann habe ich zum Abi meine erste Digitalkamera gekriegt und wie wild alle Freunde und Partys und alles fotografiert, halt nur zum Festhalten der Eskapaden, woran sich keiner mehr erinnern kann. Sehr interessantes
Erpressmaterial.
Ja, das kann man nicht mehr zeigen. Ja, da kamen wirklich die Ersten und haben gesagt, kannst du das bitte von MySpace nehmen, das Kotzbild. auf jeden Fall habe ich dann irgendwann die Ambition gehabt, so den Garten und die Blumen und all das lustige, bunte Treiben zu fotografieren. Habe dann eine eigene MySpace-Seite dafür aufgemacht und dann gab es auch gleich die erste dicke Kritik in mein Gesicht, was ich mich hier Fotograf nenne. Was soll das? Bitte mach das nicht. Hör auf damit, deine Bilder sind scheiße. Von irgendeinem random Dude aus dem Internet. Und da war MySpace ja noch gerade am Aufkommen und so und man hatte noch nicht die Diskussion wie heute, noch nicht den Verstand dafür. Und da war ich komplett entmutig und dachte, stimmt, also irgendwie auch einsichtig so, ja, du hast ja recht, so, ich bin noch kein Fotograf, nur weil ich hier mal ein paar Blumen fotografiere. Und dann habe ich es wirklich ad acta gelegt, meine künstlerischen Ambitionen, und bestimmt 10 Jahre keine Kamera mehr angefasst im Sinne des, ich will jetzt fotografieren des Fotos wegen, sondern klar, im Journalismus dann, wenn ich mal auf Tour mit Bands war und so, habe ich dann mal was mitgenommen für das Heft. Aber das war, ich habe so einen riesen Abstand davon gehabt, so gedacht, okay, das machst du jetzt nur aus dokumentarischen Gründen. Da ist gar kein, also da, ich denke jetzt nicht, ich kenne das hier so.
Und wenn du, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dann irgendwann zum ersten, also du hast wahrscheinlich im Fotograben angefangen, ne? Du hast ja nicht mit Porträts angefangen von Bands oder so, sondern wirklich klassisch im Fotograben die ersten 3 Lieder, oder?
Puh, gute Frage. Ja, vielleicht. Ja, doch. Na, was heißt angefangen? Ja, doch.
Also sagen wir mal so, okay. Ich fotografiere ja auch im Fotograben, auch jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber ich kann mich erinnern, mein erstes Mal war mit Amorphis und ich dachte, ja, ich nehme halt eine Kamera mit. Also es wurde irgendwie gefragt, brauchst du einen Fotopass? Und ich sage, ja, nett, cool, ja, mache ich. Und dann bin ich da halt mit so einer kleinen Kamera rein und das dauert ungefähr 3 Sekunden, bis du realisierst, dass alle anderen richtig professionell ausgestattet sind und dass du halt jetzt hier die Wurst bist, die da mit so einem kleinen Teil steht. Dann merkst du ja auch ganz schnell, okay, du kommst damit gar nicht weit. Deshalb, also wie bist du denn da gestartet? Gleich so richtig mit Digitalkamera und Objektiven? Also ich wusste am Anfang erstmal gar nicht, was macht man denn damit?
Ja, gut, dass du fragst, also oder dass du das sagst, weil tatsächlich hatte ich so einen riesen Respekt, der einfach von diesen professionellen Fotografen so auch ausgedrückt wurde, oder zumindest habe ich so wahrgenommen, dass du eigentlich riesen Schiss hattest und böse Blicke eigentlich nur geerntet hast, was du da dir wagst, mit deiner kleinen Digital- oder Spiegelreflex da anzukommen. Also das war noch, bevor ich dachte jetzt, ich müsste Fotograf werden, da hatte ich schon so einen Bammel und diese Blicke, und die sind alle so ernst, aber wie sich jetzt so später herausstellt, ist das gar nicht so gemeint, und den meisten ist eigentlich egal, und so schlimm ist das Konkurrenzdenken gar nicht. Das, die sind einfach selbst einfach nur so kritisch, die gucken einfach nur, weil die selber ja nur 3 Songs haben, da irgendwas zu machen. Also es ist gar nicht so schlimm, die gucken wahrscheinlich nur, wo du lang gehst, damit du nicht im Weg stehst. Aber ja, ist erstmal sehr einschüchternd. Das hat mich auch echt abgehalten davon, das erstmal überhaupt anzugehen. Und dann habe ich mir so eine ganz kleine Spiegelreflexkamera gekauft, die hat vielleicht 350, 400 Euro gekostet, inklusive so einem Standardobjektiv. So ein richtig grottiges und egal. Also ich weiß gar nicht, habe ich bei eBay, glaube ich, erstanden. Und ja, damit habe ich dann echt 1-2 Jahre die ersten Fotos komplett da geübt im Graben, wie du sagst, rein. Und dann denkst du dir, die ersten 10 Konzerte, 20, 30, denkst du dir, what the fuck, was mache ich hier? Warum ist es so dunkel? Warum kriege ich nicht ein verficktes Bild scharf irgendwie?
Genau.
Und das ist echt, also das echt, und also da bedauert es echt einige Konzerte, Dutzende vielleicht manchmal sogar, dass du so 2-3 Bilder pro Konzert hast, wo du denkst, ah, da ist die Schärfe richtig, das Licht ist ganz geil, und dann hast du so ein kleines Hoch, freust dich und danach versuchst halt immer wieder, das zu erreichen und dahin zu kommen. Und das ist so ein bisschen der Treibstoff, würde ich sagen.
Gibt es da so einen Verlauf, was die Anzahl der Bilder angeht? Also ich würde mal so schätzen, dass bei mir, wenn ich einen guten Tag hatte, dann sind es so, ja, so 500 Bilder, die man in diesen 3 Songs macht, je nachdem. Also wenn es jetzt hier eine Progband ist, die ultra ausholt, dann vielleicht nicht. Dann ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich weiß, dass es immer wahnsinnig viele Bilder waren, gerade am Anfang. Und also dann immer weniger wurde. Was ist da so dein Schnitt? Wie viel schießt du und wie viel kommt dann wirklich weg?
Also weniger wird es eigentlich nicht oder wurde es nicht. Ich kenne auch einen Fotografen, der irgendwann aufgehört hat, weil er immer noch tausende von Bildern pro Konzert schießt und das einfach nicht mehr bearbeiten kann. Und dann hat es dann einfach gereicht und er kann sich nicht ändern. Naja, also ich habe mich am Anfang für die vor allem sehr kleinen Konzerte in Berlin akkreditieren lassen. Da muss man ja erstmal über die Pressestelle, über den Promoter, über das Label gehen. Und wenn du da als irgendein Dampfplauderer ankommst und erzählst, du machst jetzt hier fette Fotos, das glauben die natürlich jetzt nicht sofort. Und wenn es jetzt aber irgendeine Band ist, die jetzt mehr eine Subkultur ist, dann wollen die schon mitnehmen, was geht so, auch wenn du nur einen kleinen Blog oder irgendwas hast. Und naja, da konnte ich bei diesen Bands, da gab es jetzt nicht so die Bestimmung mit den 3 Songs pro Band oder irgendwie, und dann waren 2-3 Bands, und dann hing ich halt die ganze Zeit da ab, hab versucht und versucht und durchweg geschossen. Da waren schon echt, also es hat sich eigentlich nicht geändert. Da sind schon so 1000 Bilder pro Konzert, also wenn es jetzt mehrere Bands sind, 2-3 Bands vielleicht. Dann bist du im Pit, im Moshpit oder von hinten fotografierst du noch. Wenn du jetzt wirklich so ein größeres Stadionkonzert hast, wo du nur die 3 Songs machst, dann ist wirklich so 100 Bilder pro Song, würde ich sagen. Also das hat sich nicht geändert, leider.
Bist du dann auch jemand, der dann sofort noch in dem Laden selbst checkt, ob was Geiles dabei war? Oder machst du da einfach zu und denkst dir so, und jetzt gebe ich mir das Konzert und dann gucke ich mal zu Hause, was da war?
Nee, man guckt schon, also ich gucke die ganze Zeit zwischen den Shots halt drauf, ob ich überhaupt richtig treffe, ob die Einstellungen sitzen. Das muss ich leider über meinen Spiegelreflex immer checken. Die neuen digitalen Kameras, die können das, also die Spiegellosen, die können das ja einfach, da kannst du das ja schon beim Shooten sehen, wie es aussieht am Ende. Das ist bei mir nicht der Fall. Leute gucken mich schon doof an, dass ich da immer wieder in die Kamera gucke, aber ist mir egal, ich muss ja checken, ob die Schärfe und alles sitzt. Da gucke ich nur das an, dann habe ich so meine Idee in dem Moment, und das ist so viel Intuition und Zufall, und natürlich kannst du ein bisschen planen, wie das Licht, wenn du den Lichtrhythmus erkannt hast oder die Bewegung des Bassisten oder so, aber das versuchst du halt, dein Bild umsetzt, was du so spontan im Kopf hast, aber dann wirklich gucke ich erst zu Hause, was abgeht. Dann will man natürlich auch irgendwie schnell nach Hause kommen nach dem Konzert und das alles durchzugucken, so zu gucken, was man so geangelt hat, was da im Fangnetz ist.
Ich denke mir immer, deshalb habe ich da jetzt auch so ausgeholt und wollte auch so ein bisschen darüber sprechen, wo du musikalisch herkommst, weil mir fällt immer auf, gerade bei so großen Veranstaltungen, wenn dann Leute von der Zeitung da sind, die sind immer deutlich besser ausgestattet, die machen aber nicht unbedingt die besseren Bilder, weil sie vielleicht die Band nicht kennen. Siehst du das auch als Vorteil, dass du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt Stumpen fotografiert, dann weiß man, irgendwann wird er einen Handstand machen. Oder wenn du jetzt, die Songs von While She Sleeps, du kennst die, dann weißt du genau, jetzt kommt ein Break und jetzt wird er vielleicht hochspringen. Also ich empfand das immer als sehr, sehr wichtig, dass ich auch die Band kenne, die da spielt.
Stumpen von Krakata ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Die Band begleite ich jetzt seit Anfang 2018. Und obwohl ich da schon viele Konzerte mitgemacht habe, ist es wirklich ein absoluter Zufall, was da jetzt in welchem Moment passiert. Der Typ rastet einfach komplett aus, macht immer was anderes. Und wann der Handstand kommt, das kann keiner wissen. Und ich habe so oft mich gegrämt, dass ich es verpasst habe und nicht drauf habe. Selbst die Pläne, die er mir vorher sagt, wenn es um ein Feuerwerk gibt oder so, das heißt nicht, dass die funktionieren oder stattfinden an der Stelle, wo ich bereitstehe. Ansonsten, ja klar, wenn du jetzt zum Beispiel Sleeps hörst zu Hause und dann vor Ort bist, dann kannst du dir denken, klar, der geile Break, jetzt geht's ab. Das hilft enorm. Wenn du das Metier fotografierst, in dem du unterwegs bist, jetzt wie in meinem Fall Metal, Hardcore, Rock. Wenn du allerdings in andere Bereiche gehst, in Pop oder irgendwas anderes, selbst da ist halt dann einfach so ein Einfühlungsvermögen nötig, beziehungsweise auch Empathie im größten Sinne, dass du dich einfach damit identifizieren kannst für den Moment, du irgendwie in der Masse mit einhergehst, die Stimmung aufnimmst und voll in dem Moment irgendwie den Kopf hast, dann kannst du da auch fühlen, was vielleicht jetzt abgehen wird. Das ist auch sehr spannend, überraschend. Du kannst halt einfach ganz anders agieren und man muss sich einfach drauf einstellen, auf die Situation. Ich denke, das kann man jetzt im musikalischen Rahmen schon bei jeder Band, wenn man ein musikalisches Verständnis hat.
Und gibt es einen großen Unterschied für dich, ob du jetzt das Geschehen auf der Bühne fotografierst oder direkt im Pit bist? Also mal jetzt auch rein von der Gefahr her. Da geht es ja teilweise heiß her. Da kannst du ja nicht einfach so, wartet mal kurz, ich muss hier mal ein Bild machen, so und jetzt mal alle Wall of Death oder so, sondern du bist ja da mittendrin, die nehmen da ja keine Rücksicht auf dich.
Also auf der Bühne ist schon schön zu fotografieren, aber auch irgendwie finde ich es sehr ein bisschen steril. Es nimmt ein bisschen den Zauber und es ist für den normalen Zuschauer ein bisschen ungewohnt, dieses Bild zu sehen. Andererseits natürlich auch spannend, weil die das nie sehen. Aber ist für mich sehr weit fern von dem wirklichen Konzerterlebnis. Das haben so ein paar Backliner-Techniker, die da rumwuseln. Die erleben da so eine Konzerte die ganze Zeit auf der Bühne. Die Band ist natürlich noch was ganz anderes, weil die ja die ganze Bühne einnehmen als komplettes Organ so. Mhm. Aber da so an der Seite zu stehen, das ist irgendwie so ein bisschen fremd, wie hinter einer Glasscheibe. Der Sound ist ganz scheiße. Mhm. Und du wirst taub auf jeden Fall, wenn du nicht zeitig genug dir die passenden Ohrschützer holst oder Gehörschutz. Deswegen bin ich auf jeden Fall tausendmal lieber und am allerliebsten im Pit direkt, auch nicht im Bühnengraben, das ist auch ein bisschen fremd, das ist so diese extra Zone, die aufgemacht wurde. Natürlich ist das cool, du hast sehr nahe Bilder von den Protagonisten, aber im Pit ist halt, das ist das Konzertfeeling, was alle kennen, was man hat. Das ist der Oberhammer. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Leute da rücksichtsvoll auf dich reagieren. Meistens sogar im Gegenteil. Also das ist der Pit und der Mosch ist nicht so das Problem. Da kann man sich so ein bisschen einschunkeln und reinwiegen, auch wenn es natürlich ein paar zufällige Fußtritte ins Gesicht gibt. zum Glück, ich meine, Holzklopfen ist mir noch nichts Schlimmes passiert, keine Narbe oder irgendwas. Aber ich bin auch tatsächlich nur einmal umgefallen bisher, sonst ging's. Aber die Leute reagieren komplett anders. Es ist oft tatsächlich entrüstet und genervt, dass ich da rumfummel und damit meiner doofen Kamera ankomme, weil es ja auch oft sehr eng ist einfach. Das sehen die nicht so gern. Dann gibt's die sehr gern auf dem Bild sein wollen, auch wenn die komplett in andere Richtung vom Konzert stehen und dann dich so ranzoomen und festhalten und guck mal hier, ich bin's, mach ein Foto von mir. Auch wenn die das Foto niemals sehen werden oder gar nicht wissen, wer ich bin oder irgendwie, die wollen trotzdem dieses Foto. Ich weiß nicht, was es nützt. Teilweise, um ehrlich zu sein, tue ich es dann so, als drücke ich ab. Das reicht. Nee, aber das kommt wirklich oft von Band auf Band an. Manchmal ist es, denkst du, jetzt kommt hier eine fette Black-Metal-Horde, die wird so sauer sein und dann ist es genau das Gegenteil, die empfangen dich mit offenen Armen, sind super zuvorkommend, bahnen dir den Weg frei. Dann gibt's halt da, wo viele Die-Hard-Fans sind, sage ich, ich sage jetzt mal Tokyo Hotel oder Die Antwort oder sowas, die beißen sich ja in der ersten Reihe irgendwie Haut aus den Rippen und zerkratzen sich. Also da ist wirklich, die verstehen keinen Spaß, dass du da ankommst.
Aber ich kann dir auf jeden Fall raten, wenn einer dich darum bittet, ihn zu fotografieren, dass du es vielleicht doch immer tust. Ich war einmal auf dem Rockenheim-Konzert und da kam so ein Typ, war ganz offensichtlich ein Engländer, der hatte eine Sonnenbrille an und hat mich gebeten, ihn zu fotografieren. Und ich dachte irgendwie so, hä, wieso ist ein Engländer hier in Deutschland auf dem Festival? Und als ich an die Kamera gezückt habe, hat er die Brille abgemacht und es war Rory von Enter Shikari. Und dann ich habe abgedrückt und dachte mir dann, als ich es entwickelt habe, hä, kenne ich doch, das ist doch der. Und später haben wir uns dann irgendwie nochmal getroffen und dann habe ich gesehen, dass er das überall gemacht hat, weißt du, also auch bei Fans, die jetzt einfach so mit dem Handy oder so da waren, dass er immer nur gesagt hat, soll ein Foto von ihm machen. Und die haben sich dann natürlich gefreut. Und ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch auf die Bilder direkt aus der Menge bestimmt mehr Resonanzen kriegst als jetzt auf die reinen Konzertbilder oder jetzt so auf deinen Instagram-Account.
Nadine aus der Zukunft. Bevor Vincent jetzt antwortet, möchte ich noch mal kurz klarstellen: Es war nicht Rory, das ist nämlich der Sänger von Enter Shikari, es war Rolfi und das ist der Schlagzeuger. Also nicht, dass es irgendjemand interessieren würde, aber ich will hier ja keine Scheiße erzählen. So, jetzt geht's weiter.
Eine geile Story. Cool. Und der hat dich dann wiedererkannt, oder wie?
Ja, ich bin dann so hinten, also ich war da akkreditiert und bin dann hinten so gelaufen und dachte dann: Hä? Das war doch er. Und dann habe ich ihn angesprochen, was du das eben. Und er war natürlich, ich sag mal so, er hatte schon so zwei, drei Kaltschalen drin und war auch so, ja, gut gelaunt. Und dann habe ich erst geschnallt, dass er das war. Und zu Hause dann halt wirklich auch geschaut, ach so, ja. Und es ist eigentlich, also ist eine schöne Erinnerung an ihn so, weil er auch so irgendwie ja so ist, so offensiv und so, ja.
Das ist ja geil. Nee, tatsächlich, ja, gibt wirklich viele Resonanzen da, die wollen gern das Bild von sich haben aus der Menge. Also ich schieße es natürlich meistens, aber manchmal es ist halt so dunkel oft, dass es einfach gar nichts bringt, dass du mit der Kamera gar nicht die Fähigkeit hast, das da irgendwie abzubilden. Aber natürlich, wenn möglich, ist es sehr schön, wenn Leute da irgendwann 2 Jahre später sagen, guck mal, da war ich doch auch, das bin ich doch auf dem Foto, und dann
Ja.
kannst du denen das schicken. Das ist natürlich ein mega geiles Gefühl, für die ja auch vor allem. Aber dann gibt es halt sehr unterschiedliche Herangehensweise. Gib mal Bild, gib mal Foto wieder. Wer bist denn du nochmal? Hier, der. Nee, also es ist sehr unterschiedlich. Und dann, ja, die sehr netten. Oder ich schreibe dann auch öfter an, wenn ich Leute wiedererkenne irgendwo. Ja, nee, das ist schon cool.
Und wenn du jetzt so, du hast, ich weiß nicht genau, ob du es fürs Breeze gemacht hast, ich glaube aber, da hast du es auch gemacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass du für das Wacken vor, ich glaube, es war vor 2 Jahren, da hast du eine ganz, ganz lange Fotoserie gemacht. Du hast also quasi nicht nur die Konzerte, ich glaube, du hast gar nicht die Konzerte dokumentiert, sondern wirklich das Festival an sich mit seinen Besuchern. Und das stelle ich mir zum einen sehr aufwendig vor. Und da bist du ja, glaube ich, am Ende auf, also das waren bestimmt 100 Bilder, die da veröffentlicht waren. Und zumindest kam es mir so vor. Wie gehst du denn da vor? Also läufst du dann wirklich mit der Kamera übers Festival und schaust, was du findest? Oder hast du einen gewissen Plan? Oder wie strukturierst du dich denn da?
Das stimmt, jetzt wo du sagst, also das hätte ich tatsächlich jetzt gar nicht wahrgenommen, dass ich da gar nicht die Bands fotografiert habe. Teilweise, also wenn ich Bands auf Festivals fotografiere, habe ich noch so eine Liste an unbearbeiteten Bildern, wo ich gar nicht dazu komme, in der Schnelle der Zeit, die da irgendwie rauszuspielen. Also da habe ich noch ein Krisenlager, deswegen hat man vielleicht auch nichts gesehen. Aber stimmt, das eine Jahr war auch auf jeden Fall nur hinter Impression sozusagen her. Das war, glaube ich, sogar ein Auftrag vom Metal Hammer, Impression vom Festival, und andere haben halt die Bandbilder gemacht, was aus der Festivalsicht her auch irgendwie immer gleich ist, weil der Bühnengraben ziemlich weit weg ist, ziemlich hoch ist die Bühne, und du hast irgendwie immer die gleichen Bilder. Darum reiße ich mich dann nie drum, diese Fotos zu machen beim Festival. Dann hast du halt XY-Band von 80 Bands, und das ist irgendwie nicht das, was dann ein Festival ausmacht, immer nur Bands zu sehen. Und teilweise sagen sogar die Magazine, ey, uns interessieren die Bands kaum, kannst du einfach rumgehen und die Leute fotografieren. Und das ist einfach der größte Spaß. Die legen die, wie heißt denn das, die? Ach so, die werfen sich ja so in Schale und sind also so enthusiastisch, die sparen ihr Urlaubsgeld da drauf, geben da hunderte Euro aus für diesen Lifestyle, einfach mal alles fallen zu lassen, und die dann da im Schlamm zu fotografieren, ist der Knaller. Vor allem, weil ich ja jetzt schon sehr lange beim Wacken bin, ich glaube 15 Jahre, 16 Jahre schon, und daher kenne ich ja, wo es lang geht, wo was ist, so ungefähr.
Wo der
Und
meiste
dann
Schlamm liegt.
zum Beispiel, ja, dann, da gibt es keinen großen Plan, ich laufe da einfach rum, und was mir entgegentritt, das lichte ich dann irgendwie ab. Also natürlich weiß ich, dass bei Hatebreed oder Heaven Shall Burn im Moshpit wahrscheinlich schon irgendwas abgehen wird und da kann man schon mal hingehen. Aber es ist natürlich kein Garantierezept, kommt ja auf die Stimmung an. Dann, oh ja, dann versuche ich natürlich ein paar Moshpits mitzunehmen, was auf Wacken jetzt nicht so oft passiert tatsächlich, dass da fetteste Moshpits sind. Ja, nö, das ist echt super spontan, da lasse ich einfach den Zufall reagieren.
Das ist wahrscheinlich, kommt dann wirklich aus dieser 15-jährigen Erfahrung, dass du einfach dich dann auf dem Gelände so sicher bewegst. Was du ja auch machst, ist Porträts von Musikern, Einzelporträts, ich glaube größtenteils in Schwarz-Weiß. Und da sind dir ein paar Schüsse gelungen, die wirklich, also wie soll ich denn sagen, jeder hat ja so einen Anspruch daran, was ein schönes Foto ausmacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das Foto denke von Sam Carter, von dem Sänger von Architects, das du, glaube ich, auch in deinem Shop anbietest, das ist schon ein sehr nahes Foto. Also das sieht aus meiner Sicht jetzt nicht so aus, als ob du dich da sagst, oh, stell dich mal kurz hin hier, ich mach mal 2, 3 Schüsse, ne? Und dann, wie genau ist denn da die Kontaktaufnahme? Wie kriegst du den dazu, dass der dann auch dir gegenüber sich so öffnet? Weil du kannst ja auch ein Gesicht verschließen und auch aufmachen.
Ein Gesicht verschließen und dann aufmachen?
Ja, du kannst ja dich hinstellen und sagen, ja, fotografier mich, und kannst aber, in deinem Gesicht sind gar keine Emotionen. Wenn ich aber mit jemand gesprochen habe und der mir irgendwie so ein paar, keine Ahnung, mich emotional geöffnet habe, dann habe ich einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Das meinte ich jetzt. Du kannst ein Gesicht so bestimmt auch aufmachen, aber sowas
das jetzt klang nicht. Nee, in dem Fall ist es tatsächlich ja, also ich treffe die Musiker nicht einfach so, weil ich jetzt Lust habe, da ein Foto zu machen und schreibe da irgendjemanden an. Das würde, glaube ich, weniger funktionieren. In dem Fall sind es natürlich Interviews gewesen, die vorangegangen sind. Bei Sam, da haben wir ja schon eine halbe oder eine Stunde gequatscht davor und war natürlich tief in der Materie. Und der ist sowieso ein sehr herzlicher, intimer Mensch, sehr tiefsinnig auch. Und der, warum der dann so einfach nach rechts geschielt hat, also das kann ich dir gar nicht sagen. Erst hat man ein normales Bild gemacht und dann hat er sich kurz weggedreht und ich so, ey, cool, bleib so. Und dann hat er so geguckt und das war einfach so ein schöner Moment. Das kann man nicht reproduzieren. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie empathisch die Leute auch generell sind und mit der Umwelt agieren. Außerdem ist es natürlich ein riesen Bonus, dass die Porträts, die ich da mache, ja von ziemlich berühmten Leuten sind. Die Bekanntheit hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie man das Bild dann wahrnimmt. Und wenn man ein bekanntes Gesicht sieht, dann denkt man, oh cool, von vornherein, das ist natürlich der Bonus, der mir dazu spielt in der Sache. Aber ich mache da keine lange Session, weil ich bei normalen Porträtfotografien feststelle, dass am Anfang immer, meistens ist das erste Bild oder eins der ersten, die wirklich die Person so zeigen, so unverkrampft, offen. Und sobald du länger dastehst mit der Kamera, geht irgendwie was flöten. Dann zieht sich der Mundwinkel sozusagen, dann wird man angespannt, dann denkt man darüber nach, wie wirkt man denn eigentlich jetzt hier? Das versuche ich zu vermeiden, vor allem dann bei so einer großen Legende, und ich will die auch nicht aufhalten mit noch einer ewigen Fotosession, wenn man eh schon das Interview überzogen hat, wie du vielleicht kennst.
Ja.
Und nee, da mache ich, ist eigentlich wirklich eine sehr schnelle Sache, ist eine sehr spontane 1-Minute-Session vielleicht, wenn es hochkommt. So, und das, dann natürlich ärgere ich mich manchmal, dass es nicht so geil wurde, weil dann ist vielleicht doch ein bisschen Unschärfe drin oder so, aber ich möchte das wirklich so spontan wie möglich halten, und das kommt tatsächlich, glaube ich, auch zum Teil, wo ich da influenced vom Peter Kupfer, heißt er. Mhm. Der leitet, dessen Fotograf und auch Journalist, lange gewesen im Musikbereich, und leitet auch beim Summer Breeze das Mediateam. Und der hat nämlich so eine Strecke gemacht, One Shot oder so hieß sie, und hat Slipknot-Sänger Corey Taylor bis, keine Ahnung, Olly Sykes immer nur mit einem einzigen Foto porträtiert und nichts anderes, nur dieses eine. Und das hat mich irgendwie, das fand ich so geil und erinnert halt an die alten Fotos von den Großeltern und so, die wirklich auch nur ein Foto von sich hatten und nicht jetzt hunderte.
Ich würde gerne auf 2 Sachen noch zurückkommen, weil zum einen erstmal, dass dir auffällt, dass du sagst, da habe ich jetzt nicht so eine Schärfe drin und so, das ist ja wahrscheinlich bei den ersten, also wenn man die Fotos sich zum ersten Mal anschaut, man fängt an, ein paar Fotos zu machen, dann merkt man einfach nur, es sieht nicht gut aus, aber man weiß ja erstmal gar nicht, was muss ich denn da ändern? Gab es irgendjemand, der sich mit dir hingesetzt hat und dir gesagt hat, guck mal, hier musst du ein bisschen die ISO hochdrehen und hier vielleicht ein bisschen das raus und mit dem Objektiv, da brauchst du gar nicht so nah ranzugehen und so, oder hast du dir das auch alles intuitiv erarbeitet?
Da muss ich mal wieder ein paar Leute hier cross-media-mäßig promoten, und zwar Fabian Willi Simon ist so ein freischaffender Künstler und auch Galeriebesitzer in Berlin, ist auch in der Subkultur viel unterwegs. Der hat mir den ersten Tipp gegeben, shoote immer manuell. So, und wenn man anfängt mit der Kamera und den Automatikmodus verlässt, hat man so eine Angst und eine Riesenfurcht davor. Und jetzt wird alles kacke, aber das war echt die beste Lehre. Also das war einfach nur der Tipp, den er mir gegeben hat. Und seitdem habe ich alles manuell geschossen und dann nach und nach die Kamera verstanden, wie sie funktioniert. Und Fra de la Fra heißt ein anderer Video- und Fotograf, Videokünstler und Fotograf, der hat mir mal bei einer Nachtsession gezeigt, wie man bearbeitet ungefähr. Natürlich, wenn du in Lightroom das erste Mal gehst, womit ich bearbeite, checkst du gar nichts. Das sind Millionen Knöpfe und Regler. Und wenn mir ein Typ da in einer Nacht irgendwie was zeigt, dann, puh, dann raucht dir der Kopf und du kannst dich nur an die Hälfte erinnern, wenn überhaupt. Trotzdem hat es einen riesen Einfluss auf mich gehabt und mir viel gezeigt. Aber ich habe bestimmt 2 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was eine ISO ist, was die Blende macht und wie das heißt und alles, die Begriffe. Ich habe einfach dann, ich wusste, welche Regler ich da drehe beim Konzert, dass das und das rauskommt, aber mit dem Technikverstand habe ich es nicht so und bin auch nie so interessiert. Also das hat dann einfach gedauert. Und dann habe ich nichts, ich habe nichts weiter mit Leuten gemacht, ich habe nichts im Internet recherchiert, nichts, kein Videotutorial bei YouTube, keine Bücher. Tatsächlich bin ich immer ins kalte Wasser gesprungen und habe dann rumprobiert in dem Programm und live. Also ich habe versucht, ja jede Nacht zu shooten. Entweder irgendwas zu Hause oder eigentlich 4 bis 5 Mal die Woche auf Konzerten und da ist man dann beschäftigt.
Ich kenne das leider. Ich bin auch nicht so technikaffin. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht verstehe, aber es ödet mich einfach an, weil ich möchte einfach nur fotografieren und ich möchte, dass es gut ist. Ich habe mir mal so ein
Genau.
ganz dickes Fotoband geholt. Es hat bestimmt 500 Seiten und ich glaube auch, dass es ziemlich idiotensicher erklärt ist. Ich habe wirklich bestimmt 10 Mal versucht, es durchzulesen und mir dann irgendwann gedacht, ah nee, einfach weitermachen und schauen, was passiert. Ich bin natürlich niemals so gut geworden wie du. Ich denke aber auch, also was du ja jetzt quasi auch gesagt hast, Übung ist halt auch einfach wirklich alles fotografieren, ne? Was geht. Und auch nicht nur in kleinen Clubs und in großen, einfach alles ausprobieren, richtig?
Ja, an sich schon, wie alles eigentlich große Übungen ist, auch Instrumente lernen und so.
Ja.
Aber ja, stimmt, hast recht. Mein Vater hatte mir auch mal so ein Fotobuch geschenkt und ich habe 2 Seiten gelesen. Und es ist einfach so trocken. Es ist nicht real irgendwie. Du kannst es nicht, kannst die Wirkung nicht sehen. Also es ist nichts für mich,
Ja,
wie du
und
sagst.
dann heißen die auch immer noch so, fotografieren leicht gemacht. Und man denkt so, nee,
Ja.
fotografieren voll so, gar keinen Bock mehr gehabt.
Nee, der Lerneffekt ist viel, viel größer, wenn du da die Helligkeit oder die Tiefen hochdrehst im Programm und dann siehst du, wow, krass, das kann man aus dem Foto rausholen. Und das hilft mehr, als wenn da irgendjemand was schreibt.
Und worauf ich auch gerne noch zurückkommen würde, du hast am Anfang gesagt, da macht man sich als Autor einen Namen. Und was du ja jetzt gemacht hast, ist dir auch als Fotograf einen Namen gemacht. Wann hast du denn irgendwie gemerkt, okay, jetzt kann der Typ von MySpace mal nach Hause gehen, jetzt kann ich mit gutem Gewissen oder jetzt habe ich Selbstbewusstsein gesammelt, sodass ich sagen kann, ich bin Fotograf.
Da habe ich vorhin mit dem Kollegen, der mich heute porträtiert hat, auch drüber geredet, dass, also er würde sich auch nicht Fotograf nennen, ich mich eigentlich, glaube ich, auch nicht, sondern, also er hat es schön gesagt, er macht Bilder. Weil ich mache auch Bilder. So. Also es ist, Fotograf ist so ein fest eingefahrener Begriff. Und das klingt nach diesem Studiofotograf, der da die Oma und die Enkelin zusammen mit so einem Häschen im Studio hinstellt. Das ist irgendwie Fotograf. Da sind auch viele sehr pisst, wenn du dich auch so nennst oder da in deren im Metier reingrätscht. Tja, das Selbstbewusstsein eines Künstlers ist natürlich immer eine Riesensache und nie auffüllbar und es wankt und schwankt und ich weiß nicht, also sobald Leute kamen und gefragt haben, kannst du Fotos von uns machen, kannst du mit zum Konzert kommen, kannst du auf Tour sogar, Tour war das Größte, das hätte ich nie gedacht, dass mich irgendjemand auf Tour mitnimmt für Fotos und das dachte ich, in 5 Jahren war mein Plan. Wenn das in 5 Jahren passiert, dann bin ich mega glücklich und dass dann so eine Band das macht, es gibt dir ja natürlich einen dicken Boost und ein bisschen Vertrauen in das, was du machst, oder zumindest in das, was du einfangen kannst. Das heißt natürlich auch noch nicht, dass du jetzt das auch finanziell aufwiegen kannst, diesen Selbstwertgefühl. Ich habe das
Ja.
Gefühl, dass der Künstler und Geschäftsmenschen irgendwie konträr zueinander stehen. Und viele Leute, die ich so sehe, die jetzt irgendwas mit ihren Handys filmen oder Fotos machen und das an fette Firmen verkaufen, die machen das eher aus dem Geschäftssinn und die würde ich jetzt auch nicht als Fotograf oder Videograf bezeichnen, sondern als Dienstleister irgendwie. Und ich und wir, also wir Künstler quasi, wenn ich das jetzt mal so salopp poetisch sagen darf, dann wir Künstler, ne, wir können das am liebsten gar nicht in Geld oder in Finanzen aufwiegen für uns. Das ist so weit entfernt und dass du da irgendwie das Mittelmaß findest, dass du irgendwann noch davon leben kannst, das ist ein sehr langer Prozess und irgendwie nie zu Ende.
Ja, das stimmt. Aber du bist ja dann sogar noch nicht mal nur jetzt beim Fotografieren geblieben, sondern irgendwann, das ist jetzt aber, glaube ich, würde ich auch sagen, schon mindestens 2 Jahre her, wenn nicht sogar schon länger, hast du angefangen, bewegte Bilder zu machen. Das heißt, du hast Videos gemacht für Manta, du warst mit Der Weg einer Freiheit unterwegs, hast so Tourreportagen gemacht. Ich glaube auch noch für andere große Bands, das kannst du ja vielleicht gleich nochmal erzählen. Wie bist du denn dann von dem einen zu dem anderen gekommen? Ist es so ein bisschen so, ja, du hast ja eh eine Kamera in der Hand, jetzt kannst du auch mal ein bisschen bewegtes Bildmaterial erstellen oder wie kam es dazu?
Nee, tatsächlich, der auslösende Punkt war, dass wir mit unserer Band Verderber ein Video drehen wollten und natürlich kein Budget hatten. Und ich mache ja schon Fotos, warum kann ich nicht auch ein Video machen? Und wir wollten halt lieber in die Szenerie und alles setzen und das ganze Setting, dass wir da das Geld reinstecken. Und dann habe ich mir das rangeschafft, Videografie. Das war wirklich, wie du sagst, vor 2 Jahren. Und boah, das war, ich hatte einen riesen Respekt davor, weil ich natürlich auch Filmfan bin, auch wenn ich jetzt nicht so oft mehr Filme gucke. Aber der Film und bewegte Bilder, das ist so ein, also ist so ein krasses Medium für mich. Also natürlich Fotografie auch, aber das ist nochmal eine ganz andere Schippe. Und du brauchst viel mehr Gerätschaften und extra Tools, die das Bild dann stabil halten und so. Also ich hatte so einen riesen Respekt, ich hatte eine riesen Angst davor, das zu machen und habe dann mal unsere befreundete Band Arroganz gefragt, ob die mal so Death Metal bis Doom bis Black, ob ich die nicht mal begleiten kann, um mal ein bisschen Video zu üben. Und die waren eh gerade auf Tour und dann bin ich mit und habe nur das geübt und gemerkt, okay, also so krass ist der Unterschied jetzt nicht. Und wenn man eh schon ein bisschen Perspektive und Bildaufbau und ich es so versteht irgendwie, dann kann man das ja auch mal bewegen lassen. Das ging dann. Und ja, einen Schnitt reinfuchsen war natürlich nochmal eine andere Sache, aber das war eher so ein Nebeneffekt dann unserer eigenen egomanischen Bandentwürfe, dass ich dann das Video-Ding in die Hand genommen habe. Und von da an haben tatsächlich viele gefragt, ob ich nicht irgendwas machen will für die Bands und so weiter. Und dann hat sich das so hochgespielt, weil das so gefragt ist, wo ich dachte damals 2016, jetzt fange ich mit Fotos an, weil Bild das Medium ist. Da war schon Video schon längst im Vormarsch und das ist ja nun mal das übelste Medium zurzeit. Von TikTok bis Instagram geht auch nur noch auf Reels und alles. Die wollen alle nur Videocontent, der zieht am meisten. Mhm. Die Leute suchten das und das. Jede Band braucht das und es gibt viel zu wenig Leute, die das machen. Also wirklich, es ist kein Konkurrenzgedanken. Die Bands und Künstler und Firmen brauchen Videoleute. Da können es nicht genug Leute geben. Wer jetzt auf Video geht, der ist auf jeden Fall in einem guten Hafen gelandet.
Und ich finde, dass du da gleich, das war jetzt so außer eurem Video nicht artfremd, sondern gebrauchswert war. Das erste Video, das du ja für Verderber gemacht hast und das ist ja...
Nee, achso, das war aber, das habe ich nur als Director quasi. Da habe ich nicht gefilmt.
Okay, dann
war es bei artfremd. Für
dann,
artfremd habe ich angefangen zu filmen.
Dann war artfremd das erste und es ist ja, muss man sagen, jetzt nicht hier so, da stehen jetzt so ein paar Leute und spielen Instrumente, sondern es ist ja eine richtige Geschichte und es ist ja wirklich mit einem sehr hohen künstlerischen Anspruch. Da sieht man also gleich offensichtlich gut, da hat sich jemand hingesetzt und richtig was überlegt. Und ich finde, gerade bei Manta ist es so, dass man eigentlich denken könnte, ja gut, das sind jetzt halt die zwei Typen und dann werden die da gefilmt. Aber ich glaube, dass gerade die eigentlich eine schwierige Band sind, weil ich nämlich auch denke, dass die nichts rausschicken, mit dem die nicht zufrieden sind. Und weil du ja da diesen krassen Sound hast. Das ist ja eben kein Metalcore-Geballer, wo man jetzt sagt, so ja, und jetzt, wenn jetzt irgendwie die Double Bass kommt, dann macht man halt ein paar harte Schnitte und bei dem anderen machst du ein bisschen auf, wenn dann der Refrain kommt. Sondern das ist ja wirklich so eine ganz bestimmte Ästhetik, die man mit dem Sound verbindet. Ist dir das leicht gefallen oder habe ich das jetzt richtig verstanden und du hattest schon ganz viel Material sowieso gefilmt und musst das dann schneiden?
Ja, bei Manta, die hatten tatsächlich mir Material geschickt, was sie selber entweder von irgendwelchen Leuten hatten oder selber mit der VHS gefilmt haben im Studio oder dann auch im Wald und sowas. Und da war natürlich schon klar, wohin die Reise geht mit so VHS-Aufnahmen aus dem Wald. Ja. Aber ich habe dann bin dann zum Wacken gefahren oder ich weiß, ich war ja eh beim Wacken und habe die dann auch nochmal live mitgenommen mit der Kamera. Also die letzten Teaser müssten auch Wattmaterial drin haben, was ich dann gefilmt habe. Und da hatten wir uns ja schon auf eine Bildsprache und so weiter geeinigt. Die hat Hanno am Anfang schön klar gemacht nach den ersten Abgaben. Und ja, was soll ich da sagen? Also es ist immer ein Finden. Also da muss man immer mit dem Künstler auch reden. Das ist natürlich jeder mit seiner Kunst verbindet der enorm viel. Das ist sein Leben und der hat eine genaue Sicht darauf. Klar bucht er jemanden, der dann diese Bildsprache irgendwie weiterführt oder vielleicht einen neuen Kick so reingibt. Aber im Endeffekt möchte ich mich da immer irgendwo auch dem Künstler unterordnen und sagen, hey, klar, wenn du nochmal das sagst, dann geht das ab. Hm. Das müssen wir ja so machen. Also warum nicht sowas?
Ich merke das immer, wenn wir bei der Arbeit Grafiker beauftragen, dann ist es immer nicht so ganz klar, dass es eine nonverbale Kommunikation ist. Also da fallen dann oft so Sprüche wie, ja, zur Not male ich das dann einfach selbst. Ich denke, nee, ich glaube nicht. Also deshalb diese ja nonverbale Kommunikation, die bei einem Video ja auch funktionieren muss, ist, denke ich, glaube ich, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger als Fotos zu machen, weil du hast ja jetzt auch für Knorkator, das ist ja auch eine Band, wo man denkt, die sind bestimmt ganz nett im Umgang, aber ich finde, es gibt wenige Bands, wo man so ein klares Bild davon hat, wie die drauf sind und wie man die dann irgendwie auch abgelichtet sehen will. Und du hast halt schon angedeutet, du bist mit denen unterwegs, du hast Fotos für deren letztes Album gemacht. Hat man da nicht so ein bisschen Schiss? Weil klar, man kann schon bluffen, aber man muss ja auch schon den Ton treffen, gerade bei so Namen dann, die so feststehen irgendwie mit einer Optik.
Also sie haben mich ja wirklich gebucht als Fotograf für die ganze Albumkampagne, von Promofotos bis alles, das ist dann immer weitergeführt worden, bis zu Touren und so weiter. Da habe ich mich das erste mit Stumpen getroffen und das ist ein Charakter, den ich mein Leben lang schon kennenlernen wollte und mit absoluter Ehrfurcht und von Weitem so auf ihn geschaut habe. Natürlich habe ich den mal irgendwo auf dem Festival rumlaufen sehen oder so. Aber ich hätte mir nie getraut, den anzusprechen. Der hat natürlich so eine mediale Wirkung, haben die sich ja aufgebaut durch die Band. Und dass er mich dann einlädt, mich anfragt, ob ich Fotograf werden will und mich ins Café einlädt, das war einfach... Puh, also er hat schon, also das Herz nicht geflattert, aber es war schon wirklich so, uiuiui. Und nee, dann hat es gepasst und die sind sehr froh und wir sind immer noch am Zusammenarbeiten. Und da habe ich irgendwann auch Videos gemacht von ihren Auftritten, so kleine Recaps, aber auch eher von mir aus, um es weiter zu üben und zu machen, weil videografisch sowas Atmosphärisches von den Live-Konzerten ist nicht so viel von ihnen am Start, wie jetzt neue Bands ständig Instagram füttern. Ansonsten kennen wir natürlich die sehr illustren Videos, die Stumpen meist organisiert, auch schneidet und filmt. Also der ist immer hinterher, immer im Puls der Zeit. Der hat auch viele Fotos auch bearbeitet. Arbeitet grafisch, der ist dann wirklich der Macher, der macht das die ganze Zeit. Und die Videos, Ideen sind natürlich immer von ihm. Und dass ich da jetzt in dieses Feld steigen kann, live da so ein kleines Schnippelchen zu machen, das war einfach von mir aus und ich habe es dann gemacht und die haben es für gut befunden und sich gefreut.
Ich glaube, wer jetzt richtig zuhört, kann jetzt schon einiges von dir lernen, was man so machen kann. Also einfach machen, ein bisschen bluffen, auch ein bisschen mehr machen, als vielleicht verlangt wird, einfach um besser zu werden. Das finde ich, sind alles... ganz wichtige Tipps, mit denen ich mich auch identifizieren kann und von denen du auch schon ein paar Jahre an mich weitergegeben hast, muss man jetzt einfach mal so sagen. Hatten wir es ja schon mal drüber.
Ja, aber das liegt ja dann viel an dir, dass du schon, das kann ja irgendein Mensch sagen, aber du hast ja schon viel darüber nachgedacht und brauchst nur noch diesen letzten Punkt vielleicht, um über was genauer nachzudenken oder diese Einsicht zu haben. Das ist ja meistens dann ganz gut, dass das irgendjemand von ganz außerhalb sagt, der dann vielleicht den, wie heißt das denn, die Kerze zum Leuchten bringt. Also ich würde, als hätte ich jetzt mal, als wäre ich jetzt hier ein Licht der Erkenntnis oder so. Nee, das hast du alles, ist ja deine Vorarbeit und dein ganzes Überlegungen geschuldet.
Ja, aber das stimmt schon. Also es gibt natürlich auch, muss immer einen geben, der dir vielleicht dann nochmal sagt, ja, mach's doch jetzt einfach mal. Welche Fotos hast du denn bei dir zu Hause an der Wand hängen? Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass du eine kahle Wand hast.
Achso, nochmal kurz. Einfach machen ist wirklich der Satz überhaupt. Das ist wirklich so einfach machen. Natürlich hat man früh keinen Bock aufzustehen. Man hat keinen Bock, irgendwie die Arbeit zu machen, auch wenn du sie irgendwie liebst und das deine Leidenschaft ist. Man hat immer mal nicht Bock und es ist einfach so. Und du willst sie steuern, nicht mal und dies und das. Aber einfach machen. Du musst einfach anfangen, so schwer das fällt. Und das wirst du nie schaffen, dass das immer klappt. Aber sobald du dabei bist, geht's ab. Und es beflügelt sich von allein. Und es ist so wie so ein Schneeballprinzip. Ja, dann geht's immer weiter. Also einfach machen ist wirklich der beste Tipp. Was ich für Bilder an der Wand hängen habe, natürlich nicht meine eigenen. Das finde ich voll weird. Warum sollte man das machen? Also ich habe die Bilder tausendmal gesehen und angefasst. Und man schließt ja auch dann ab, wenn man mit so einem künstlerischen Ding rauskommt. So. Also ich als Journalist damals habe ich dann auch oft noch meine Interviews und Berichte gelesen, so, um zu sehen, was da irgendwie nicht so ganz koscher war, was irgendwie gestört hat, was nicht so ausgereift war. So eine Selbstanalyse, aber an Fotos, also wenn das Projekt abgeschlossen ist, man ist ja dann schon im Neuen. Und das finde ich generell, seine alte Kunst zu betrachten, das macht ja so irgendwie betroffen. Irgendwie sieht man, wo man war. Man wird so zurückgeworfen in so eine Zeit, wie man vielleicht noch nicht so gut war oder noch nicht sich so selbst gut gefühlt hat. Ja, es ist einfach so ein Vergangenheitsding, in das man gar nicht unbedingt rein will. Also ich nicht. Ich kann dir sagen, ich habe hier einen Glenn hängen. Glenn ist der andere Gitarrist unserer Band Verderber. Einen schönen Glenn, der hat abgetrennte Arme, drei Fressen, die ihre Zähne zeigen und Scheren als Beine. Dann habe ich ein Poster von Tami Stronach, heißt sie. Das ist die Schauspielerin gewesen, die kindliche Kaiserin in Die unendliche Geschichte gespielt hat. Mit 12 Jahren oder so. Das ist ein sehr intensives Bild. Und die musste ja dann aufhören. Schauspielern, weil die viel zu gefragt war danach. Und die Eltern haben gesagt, nein, jetzt machst du Schule, das wird dich kaputt machen, wenn du jetzt deine ganze Kindheit in der Schauspielerei verbringst. Und jetzt erst macht sie, glaube ich, weiter mit über 40. Nö, ja, sonst ist so eine kleine Bildergalerie mit bisschen Kunst und alten Ahnen, dass so, so durcheinander gerubelt ist. Mal eine Katze mit einem Anzug und dann ist wieder ein entfernter Verwandter.
Ist ja aber total die schöne Geschichte, dass die als kleines Kind angefangen hat zu Schauspielern, weitermachen wollte und jetzt erst im höheren Alter mit 40 weitermacht, weil die ja dann eigentlich genau das ist, diese kindliche Kaiserin. Das ist ja total rührend ja, irgendwie. Stimmt. Schön. Also ich habe vor kurzem...
Bin mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt weitermacht, aber sie ist wieder aktiv, sozialmedial und reitet auf dieser Geschichte rum.
Reitet auf dieser Geschichte rum, ja. Das zieht jetzt wieder ein bisschen runter.
Nee, ich hatte, na scheiße, scheiße.
du hast aber jetzt also dann wirklich schon ausgewählte Stücke. Du bist jetzt niemand, der sich jetzt hier Fotos großartig aufstellt oder so. Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Ich hatte nämlich vor kurzem ein Interview mit Jeremy Bohm und der sagte, er findet, dass Fotos ein richtig toller Selbstbetrug sind, weil Fotos eigentlich nur die schönen Momente festhalten. Und wenn du dann dir Fotoalben anschaust, dann kannst du quasi dich selbst betrügen und dir einreden, dass als du klein warst oder wie auch immer alles schön war. Und in dem Moment ist mir so ein bisschen, wie so oft bei der Kunst, die er ja macht, in der Regel ja Musik, ne, ist mir so ein bisschen Kloß in den Hals gekommen, weil ich mir dachte, oh, das ist irgendwie tragisch und auch total wahr. Wenn du dir so ein Fotoalbum anguckst, der... Also wenn die Mutter dir mal früher eine geballert hat, dann hat sie wahrscheinlich kein Bild davon gemacht oder reingeklebt, nehme ich mal an.
Kommt aber an, was für eine Mutter ist. ja, interessante Sichtweise. Auf jeden Fall. Das ist heutzutage natürlich aktueller denn je durch die Instagram-Verschönerungen, die jeder da mit seinem Leben oder ganz sozialmedial da erfährt oder durchführen will und sich upgraden will, sein digitales Pseudonym quasi. Ja, da muss man davon nie vergessen, die Einkehr, die Insicht, wie heißt denn das? Die Selbstreflexion, die Schau nach innen, Selbstbeschau, das muss man natürlich immer machen und da Fotos, ich weiß nicht, also wenn bei Konzerten ist es, glaube ich, weniger, spielt es weniger so eine Rolle, dann ist es auch viel dokumentarisch und klar sind, also was soll ich jetzt, einen Soundausfall kann man schlecht fotografieren oder einen Stromausfall. Aber klar, an sich hat er voll recht. Deswegen würde ich auch viel lieber in dokumentarische Felder vorstoßen und bin ja deswegen am liebsten auf Tour, weil du da hintenrum auch mal die Langeweile porträtierst oder wie alle einfach nur am Handy hängen. Früher gab es den Rock'n'Roll-Mythos, heute hängen die wirklich nur am Handy. Da passiert nichts, trinken kaum noch, weil sie das Pensum eines Künstlers kaum noch stemmen können, das heutzutage gefragt wird. Das zu porträtieren ist super spannend. Auf die Bilder freue ich mich immer mehr. Ja, und langfristig werde ich auf jeden Fall in Dokumentation gehen, auch videografisch, und das Leben wirklich so abbilden, wie es ist und nicht irgendwas gestellt. Deswegen bin ich auch kein Fotostudio-Fan oder sowas, um da irgendwas zu zaubern, was nicht so der Fall ist. Klar ist es cool, jemanden als Bestmöglichstes seiner selbst irgendwann mal zu fotografieren, wenn er gerade auf der Welle der Schönheit seines Lebens reitet oder so, gerade schöner denn je ist und das mal festzuhalten, aber andererseits... Es gibt nichts Schöneres, als den unbedarften Moment festzuhalten. Ja. Also früher, wenn jetzt frühere Leute nur so ein Fotobuch hatten, da gab es ja auch viel weniger Fotos generell. Das hat sich ja heute geändert, wo jeder 100 Bilder am Tag macht mit seinem Handy. Damals hast du vielleicht von damals 3, 4 Fotobücher, die du dir anschauen kannst. Und das sind wahrscheinlich dann Momente wie ein Kindergeburtstag, die Einschulung und so weiter, wo sich's gelohnt hat, so Kosten für eine Kamera.
Wenn du jetzt, also du musst jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber wenn du jetzt eine Band Backstage begleitest, ändert sich dann auch so ein bisschen, weil du hast ja dann einen ganz anderen Einblick, der ja auch erstmal fernab von der Show ist, ändert sich dann so ein bisschen auch manchmal dein Verhältnis zu dieser Band? Weil es ist ja so, wenn du jetzt viele Fotos machst, dann kann ja schon mal sein, du hast jetzt, keine Ahnung, 4 Bandmitglieder auf dem Bild, der eine ist vielleicht zufällig drauf und du siehst, keine Ahnung, dass der jetzt Finger in der Nase hat oder irgendwie sowas oder dass die halt irgendwie, ja, du erlebst sie ja dann von der menschlichen und von der privateren Seite, wie man sie normalerweise ja nicht sieht. Hat es irgendeinen Einfluss auf dich jetzt als Musikfan, diese Nähe?
Du meinst, ob das ernüchternd ist?
Nein, muss ja nicht ernüchternd sein. Also mir würden jetzt auf Anhieb mindestens 3 Beispiele einfallen, wo ich Bands irgendwie getroffen habe und mir dachte, ach ja, eigentlich genauso, wie ich gedacht habe. Nee, ich würde sogar sagen, noch besser. Aber
also
natürlich
im Positiven.
Ja, aber natürlich auch ernüchternd.
Es ist viel Ernüchterung, na klar, aber auch im Positiven, weil es sind ja alles nur Menschen. Und du siehst, dass es einfach nur Menschen sind. Das sind normale Menschen, jeder. Und das ist ein ziemlich zwiespältiger Begriff, dieses Stardom, also Startum. Mhm. Berühmtheiten, das ist sowieso, ich meine, wir leben ja irgendwie davon mit unserer Berichterstattung darüber und andererseits sind wir auch Fans und haben das irgendwie gern, aber diese ganze westliche Welt, so auch Amerika, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht politisch werden, aber da ist ja Stars und Berühmtheiten ist das A und O, da wird sich nur selbst referenziert in allen möglichen Medien, in jedem Film wird in anderen Filmen erwähnt und so weiter und andere Schauspieler und die werden so groß gemacht und gehypt, aber es sind einfach ganz normale Menschen wie jeder andere. Also das ist, klar gibt es mal einen Prince, der ein absolutes Genie ist und so weiter. Dennoch sind es normale Menschen, die dann normale Sachen machen und das fühlt sich dann irgendwie ernüchternd an, wenn du das siehst, aber andererseits ist es auch super schön, das zu sehen. Naja, es ist schon ernüchternd, klar, und dieses Fan-Sein hat man irgendwie auch im Laufe der Zeit, vor allem über so lange Journalismus, und du machst das jetzt auch schon ewig, dass du verlierst es so ein bisschen, wobei bei diesen tiefen Gesprächen im Interviews nochmal ein anderes Gefühl auftritt, das dich so sehr verbunden mit diesen Personen fühlen lässt, weil du auch so viel Intimes erfährst und so ein Gespräch immer noch was ganz Eigenes ist, wo du einfach der Seele so nahe kommst, um es jetzt mal so poetisch zu sagen. Und so ein Foto natürlich lange nicht oder so eine Berichterstattung videografisch. Deswegen fühlt man sich noch verbundener und ist vielleicht sogar noch mehr Fan nach einem Interview. Andererseits lernst du dir auch dann nochmal kennen, hast die Hand geschüttelt, sagst Hallo und dann ist irgendwie der Zauber so ein bisschen weg. Manche Menschen will man vielleicht gar nicht treffen, um irgendwie noch Fan zu sein. Wenn man so viele Konzerte und alles gesehen hat, ist es einfach irgendwann nur noch ein Konzert und das ist schade, sehr schade, dass man sich an alles gewöhnt als Mensch. Aber
ich glaube, du hast meine Frage auf jeden Fall beantwortet. Und du hast auch eine Sache gesagt, die ich mir jetzt irgendwie so nochmal überlegt habe. Du hast gesagt, es sind ja eigentlich nur normale Menschen, wenn man die fotografiert. Und eigentlich kann man daraus schlussfolgern, dass man irgendwie auch Menschen mögen muss, glaube ich, um gute Fotos zu machen. Es ist ja auch ein gewisses Fingerspitzengefühl zu sehen, wann hast du ein gutes Foto gemacht. Also ich kenne Fotografen, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, will ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber ich kenne Fotografen, die legen dir Fotos vor mit den Worten, guck mal hier, das sind die drei schönsten. Und du denkst dir so, das sind die drei hässlichsten Fotos, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Jeder sieht auf dem Foto bescheuert aus. Also du musst ja schon ein bisschen sensibel sein und auch irgendwie das erstmal sehen in dem Menschen, was es zu porträtieren gibt. Deswegen würde ich das jetzt fast sogar noch als ich glaube, wenn einem Menschen so kategorisch irgendwie auf die Nerven gehen, dann ist es, glaube ich, nicht der geeignetste Beruf.
Ja, also man braucht natürlich, also abgesehen von Kunst oder all der Tollerei, braucht man natürlich einen riesengroßen Empathie, ein großes Empathielevel. Generell sollte das jeder Mensch haben und sich versuchen einzufühlen in andere Menschen, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich meine jetzt nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen. Das ist das Wichtigste, dass du dich da einfühlen kannst. Und das ist egal, in welchem Bereich du arbeitest. Es kann auch ein stumpfen Bürojob sein. Da solltest du auch an deine Mitarbeiter da denken können und wissen, was die gerade durchmachen und dass jeder gerade irgendwas durchmachen kann, von dem du nicht weißt und so. Dass man sich einfühlen kann in die Menschen, das ist schon super wichtig, auch in die Bands und Konzerte und Leute backstage und dass man jetzt nicht die beim Essen mit der Makroaufnahme da irgendwie in den Mund filmt. Also dass man einfach Höflichkeit, Respekt hat und versucht, dich zu verstehen und zu beobachten, viel Beobachtungsgabe und sich selbst im Kopf halt ausschalten irgendwie und seine Gedanken dazu. Und ja, für mich ist halt dieses organische Leben extrem interessant und extrem beflügelnd, generell alle Lebewesen. Und das weiß ich gar nicht, ob ich so auf die Frage antworten kann, ob ich die Menschen mag, weil jeder in unseren Bereichen wahrscheinlich hat die misanthropische Phase seines Lebens irgendwann gehabt. Ist natürlich super enttäuscht von Menschen und Gesellschaften im Generellen. Aber für mich sind immer diese kleinen Momente der Zuneigung, der Empathie, des Zusammenlebens und was da natürlich so eine Band ausdrückt, in so einem Konstrukt zusammen unterwegs zu sein. Und da gibt es so viele kleine Feinheiten und Freuden und die wiederum mehr Freude und mehr Lebendigkeit in die Welt hinausstrahlen. Und das ist einfach schön, das rauszutragen.
Was jetzt gerade, es gab eine Szene in der Dokumentation von Heaven Shall Burn, die im Kino gerade war. Und das war so ein bisschen, ging es auch ums Thema Menschen. Und da wären, glaube ich, ein paar Leute gerne jubeln aufgesprungen. Und zwar wurde Mike da gezeigt, wie er quasi sagte, so jeder Mensch einzeln ist super und ganz toll, schätzend, liebens- und ehrenswert, aber irgendwie alle zusammen ist dann immer schwierig. Und deswegen, ich weiß ja, dass du ein sehr empathischer Mensch bist, der auch sehr viel auf andere achtet, aber irgendwie fällt einem das immer schwer zu sagen, ich liebe die Menschen, das kann ich nachvollziehen. Aber zum Thema Einfühlen würde ich jetzt sagen, dass wir vielleicht jetzt mal das Zoom-Quiz spielen, weil da kannst du dich nämlich mal in jemand anders reinfühlen, der was für dich eingezoomt hat. Das heißt, ich würde jetzt erst Intro kommen, das du jetzt, glaube ich, noch nicht kennen kannst. Das ist jetzt, da musst du jetzt durch. Und danach kommt dann gleich eine leichte Aufgabe von demjenigen anmoderiert.
Hi, hier ist Leon von Karg und hier kommt die erste Aufgabe fürs Summ-Quiz. Erstmal was, glaube ich zumindest, relativ leicht ist.
Schön, oder?
Oh, jetzt habe ich aber lange überlegt. Soll ich jetzt raten, was es ist?
Ja, ich bin mir sicher, du weißt, was es ist.
Es sind auf jeden Fall die Foo Fighters. Ich glaube, mit The Pretender heißt der Song.
Es
Bin mir
gibt einen
nicht,
halben
oder?
Punkt. Foo Fighters ist richtig, aber der Song heißt,
Wie heißt
ich
der
glaube,
Song?
Best of You.
Ah, ne? I got another confession to make. Das weiß ich, aber den Liedtitel ist immer eine Sache. Okay, halber Punkt, Mist.
Aber immerhin sehr, sehr gut, weil er hat vorher noch erzählt, dass das für ihn der wichtigste Song ist und dass er sich mit diesem Song immer extrem gut motivieren kann. Und deshalb wusste ich es dann. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt auf den Namen gekommen wäre.
Interessanterweise hat uns mal einer vor der Tür abgegriffen nach dem Konzert und gesagt, was wir für eine Scheißmucke machen, was das soll hier mit diesem Metal und diesem ganzen Technikkram. Wir sollen noch mal sowas machen wie die Foo Fighters.
Genau.
Das ist richtige Musik und deswegen verbinde ich immer diesen Begriff richtige Musik mit Foo Fighters.
Mit den Foo Fighters, ja. Also das nächste ist ein bisschen, jetzt habe ich leider nämlich mir den Zettel nicht dabei, aber wo der Songtitel drauf steht. Ich weiß aber auf jeden Fall Interpreten und ich bin mir sicher, dass du weißt, was Leon hier unter schwer eingesungen hat und
Oh,
auch wie das heißt.
oh,
Voll unter Druck gesetzt, aber nee, das schaffst du.
okay, und jetzt kommt das etwas schwerere zum Beispiel. Das war ein bisschen schief, aber ich glaube, man erkennt es, wenn man es kennt.
Oh, fuck. Eieiei, also es kommt mir ganz leicht bekannt vor, aber ich. Alter Schwede. Ist das was mit Rock und Metal oder wie? Nee, ne?
Nee,
Ich glaube nicht.
ist es nicht, aber ich weiß, dass du den kennst und dass du den, glaube ich, auch hörst. Ich sag dir mal,
Kannst du mir einen Tipp geben?
ich gebe dir einen Tipp. Und zwar heißt er mit richtigem Namen MacBriar Samuel Lanyon und dann kommt sein anderer Name. Ist ein Kanadier, Singer-Songwriter, Multi-Instrumentalist und Producer. Hat schon 6 Alben
Ach du
rausgebracht.
Scheiße. Uiuiui, ich glaube, das wird bei dem halben Punkt bleiben. Ich weiß es nicht.
Es ist Mac DeMarco.
Oh, okay. Ich
Magst du, ne?
kenne es nur aus einer Nacht. Na, ich mag ihn schon, aber ich kenne ihn nur aus einer Nachtsession, wo ich den gehört habe mit jemandem. Und
Mit
nee,
Chamber
ich bin
of
leider nicht tief
Reflection.
drin.
Ja, Chamber of
Ach,
Reflection heißt
Mist.
der Song. Und das Witzige ist, also ich finde es immer total interessant, wenn die dann das einsummen, das kennt man ja auch von sich selbst. Eigentlich ist es ja eine Melodie und du weißt, okay, da kann man eigentlich nichts, müsste man eigentlich gleich raushören. Aber trotzdem hat jeder seine eigene Art, es zu interpretieren und da steckt immer so viel Emotion dann drin. Ich finde jetzt gerade bei ihm hat man gemerkt, dass er so richtig die Songs richtig gefühlt hat. Ja, fand ich sehr.
Ja, stimmt. Aber der ist auch der Sänger der Band, oder wie?
Ja, er ist auch der Sänger der Band.
Ja, dann ist es natürlich für ihn ein leichteres.
Ja, ganz sympathischer Typ und auch ein guter Sänger. Vielleicht jetzt als letzte Frage, nachdem wir jetzt so viel hier erzählt haben, was alles toll ist und so. Ich weiß, du wirst garantiert auch schon mal eine Panne gehabt haben. Da hätte ich jetzt gern abschließend so nochmal so eine kleine Anekdote, was denn schon mal schiefgelaufen ist.
Betrinkt euch niemals hemmungslos bei Aftershow-Partys oder auf Festivals, sodass euch die Kamera und das Equipment geklaut werden. Was mir zweimal passiert ist mit dieser anfangs erwähnten kleinen Kamera, und dann waren auch die Fotos vom Festival weg und einmal von der Bring Me the Horizon und Why She Sleep Show, und du hast die Fotos im Kopf und du weißt, was du geschossen hast, und die sind einfach unwiderruflich weg. Also die scheiß Kamera ist ja egal, die kann man sich neu kaufen, aber diese Speicherkarte ist sau schade. Betrinkt euch niemals hardcore, wenn ihr arbeitet.
Wenn man jetzt irgendwas über dich wissen will, du hast jetzt einen Shop, du hast eine Seite, die heißt, glaube ich, vollvincent.com. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, ja, ne? Und da kann man sich deine ganzen Bilder anschauen und kann dich kontaktieren, wenn man sich denkt, ich glaube, der betrinkt sich nicht backstage, der weiß, wie man die Kamera hält, und der hat auch einfach eine schöne Herangehensweise an diese Kunst. Dann kann man sich da ja mal einfach ein bisschen reinklicken und mit dir Kontakt aufnehmen. Du beißt ja auch.
Egal, danke für die Nennung. Ja.